Also vielen Dank an euch alle. Es war sehr schön, den Nektartropfen von euch zu hören, eure Gedanken über Srimati Radharani. Ich dachte, dass ich jetzt gleich in dem Zuge weitermache und einfach noch ein paar Gedanken über Radharani teile, wer sie ist, warum sie wichtig ist für uns. Und dann habe ich im zweiten Teil, also im ersten Teil versuche ich durch das, was man so findet in den Schriften von den Swamis, etwas über sie zu sagen. Und im zweiten Teil werde ich sie dann etwas über sich sagen lassen. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte, wo sie die Schatzkammer ihres Herzens Krishna offenbart hat. Und Krishna hat durch einen Trick ist er an sie, also da herangekommen, an diese Schatzkiste ihres Herzens. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen kleinen Radharani-Bandan mit. Also fange ich mit dem ersten Teil an. Ihr habt jetzt schon sehr viele schöne Sachen gesagt darüber, wer Srimati Radharani ist und warum sie für uns bedeutsam ist. Ich würde die gröbsten Eckpunkte nochmal vielleicht etwas tiefer hineingehen. Also wir alle schauen zu Gott, zu Krishna, alle Devotis schauen zu Gott, zu Krishna. Und die Frage ist, wohin schaut eigentlich Jagannath? So viele Augen sind auf ihn gerichtet. Auf wen oder was sind die Augen von Jagannath gerichtet? Und ihr könnt euch das, die Antwort schon denken, weil heute ist Radhasthami. Die Augen von Jagannath sind natürlich auf Srimati Radharani gerichtet. Sie ist, also Radharani ist die, die Krishna am meisten liebt. Sie kennt ihn auch am besten. Sie kann ihn am besten wertschätzen, weil sie ihn am besten kennt. Und auch deshalb am besten lieben. Und sie ist auch die, das hat auch jemand von euch gesagt, die Krishna am meisten liebt. Eigentlich, also Krishna hat einmal gesagt, Radharani, ich bin der Himmel. Und der Himmel kann niemals hell werden, einfach nur durch den Mond oder die Sterne. Na, nachts geht man raus, das sind ja Leuchtkörper am Himmel, die Sterne, der Mond. Aber der Himmel ist dunkel. Und der Himmel wird erst hell, wenn die Sonne aufgeht. Und genauso fühlt sich Krishna. Also er kann erst glücklich sein, wenn Radharani bei ihm ist, wenn sozusagen die Sonne aufgeht. Und die anderen Sterne und Monde der Devotis können ihn nie auf die gleiche Weise glücklich machen. Alle im Vrindavan lieben Radharani. Yashoda sagt sogar, Radharani, du bist wie meine Tochter. Du bist eigentlich gar nicht Kirtidas Tochter. Also Kirtida ist die, sag ich mal, echte Mutter von Srimati Radharani. Aber Yashoda, die Mutter von Krishna, fühlt sich genauso, hat die genau gleichen liebevollen Gefühle zu Radharani, wie sie zu Krishna hat. Und alle Vrishvasis, wenn sie Srimati Radharani sehen, spüren sie, dass sie in ihrem Herzen Liebe plötzlich spüren. Auch jemand hat gesagt, sie ist die Personifizierung der höchsten Liebe, Mahabhav. Und sie übertrifft alle Gopis in ihren guten Eigenschaften. Und es wird gesagt, dass die guten Eigenschaften von Srimati Radharani, das hat Rasalupta auch gesagt, sind eigentlich unzählbar, man kann sie nicht aufzählen. Und also ihr könnt eigentlich an alles, was ihr gut findet, könnt ihr denken. Und das würdet ihr auch in Srimati Radharani finden, aber in der Vollkommenheit. Also jede lobenswerte oder wertschätzende Eigenschaft ist in der Vollkommenheit vorhanden. Sie ist wunderschön. Krishna gefällt besonders, jetzt zitiere ich Krishna, ihre lockigen Haare, ihre aktiven und großen Augen. Gibt es einen Vers, fragt jemand, Radharani, hat der Blitz eigentlich seine schnelle Bewegung, hat er gelernt, hat er das von deinen Augen gelernt, sich so schnell zu bewegen? Oder haben deine Augen vom Blitz gelernt, sich so schnell zu bewegen? So viel schaut sie eben überall umher. Sie hat ein bezauberndes Lächeln und die Schönheit ihres Gesichts übertrifft einen Wald blühender Lotusblumen. Stellt euch das mal vor. Lotusblumen, wir hatten schon mal eine Lotusblume gesehen, hier, eine echte, die nie aus Plastik war. Die Shingapriya, Purushottam Krishna und der Frau. Also nur ein paar, ne? Aber ich glaube, man kann es am besten vergleichen, ich habe es auch schon mal gesehen, aber man kann es am besten vergleichen mit so einer Seerose, ne? Also die meisten, mehr von euch haben vielleicht schon mal eine Seerose gesehen. Wenn ihr euch vorstellt, nicht nur ein oder zwei auf einem See, wie das so üblich ist, sondern einfach massenhaft Seerosen. Es muss unglaublich schön sein. Und dieses Gefühl, was man hat, wenn man so eine Masse an Seerosen sieht, oh, wow. Das kommt so ungefähr in die Nähe, aber das ist wahrscheinlich auch schon wieder eine Übertreibung von der Schönheit von Shimataranis Gesicht. Die Strahlen ihres Körpers sind schöner als Gold und sie hat einen Duft. Rupa Goswami beschreibt, der Duft macht Krishna rasend und verrät auch immer, wo sie sich gerade aufhält. Sie ist auch witzig. Das sind jetzt Eigenschaften, die Rupa Goswami im Ujjwala Nilamani aufzählt über Shrimati Radharani. Es gibt einen Witz, den er dann als Beispiel anbringt, darüber, dass sie witzig ist und sagt, dass sie zu Krishna sagt, Krishna, du und deine Flöte, ihr seid wie zwei Alliierte, ihr macht eigentlich nichts anderes, als Frauen anzulocken. Wer von euch ist da eigentlich so the mastermind? Also wer ist von euch eigentlich der Anstifter dahinter? Ist es deine Flöte oder bist du das? Und Krishna sagt, tja, singt die Flöte in Abhängigkeit von mir oder singe ich in Abhängigkeit von der Flöte? Keiner von uns ist verantwortlich. Die Frauen sind selbst schuld, dass sie sich auf mich einlassen. Und Radhe sagt, jetzt spricht sie so, ihr kennt das vielleicht, dass man im Sanskrit manchmal Wörter sagen kann und die können zwei Sachen bedeuten. Und sie spricht jetzt einen Vers, der auf der einen Seite, wenn man den oberflächlich hört, so klingt, als würde sie Krishna loben. Aber wenn man in ihre Augen schaut, würde man sehen, dass da noch mehr dahinter ist. Sie sagt dann, Krishna, du bist Vrishavardhana, du trägst also immer zur Steigerung oder Zerstörung, also die innere eigentliche Bedeutung ist Zerstörung, von Dharma bei. Du bist bekannt für deine guten, / schlechten Taten. Du bist auf immer und ewig rein, / verunreinigt. Ich habe gerade gebadet und bin unterwegs, um den Sonnengott zu verehren. Bitte berühre mich nicht, da müsste ich ja nochmal baden. Also das ist die scherzhafte Natur von Shrimati Radharani. Krishna macht alles, was Radharani möchte. Gibt es auch ein Beispiel von Rupa Goswami. Er kommt zu ihr und sagt, oh Radhika, ich habe, wie du es wolltest, viele Blumen gepflückt und für dich Pfauenfedern gesammelt. Was soll ich jetzt machen? Und ich kann natürlich jetzt nicht alle weiteren Eigenschaften aufzählen. Das wäre vielleicht auch irgendwann zu viel für einen Abend. Oder mit Sicherheit. Ich habe mir noch drei ausgesucht, die ich besonders auch schön und berührend fand und auch inspirierend für uns. Weil Shrimati Radharani als Devoti Krishnas ist ja ein Vorbild für uns. Und die Stimmung, mit der sie Krishna verehrt, die können wir natürlich nie nachahmen in dem Sinne. Aber wir können uns davon inspirieren lassen. Und eine ihrer Eigenschaften ist, dass sie sehr demütig ist. Und Narada Muni beschreibt in Brihad Bhagavatamrita, dass Demut die Wurzel von Bhakti ist. Und der beschreibt, Demut ist das Gefühl, wenn man selbst, wenn man gute Eigenschaften hat, also objektiv, andere würden gute Eigenschaften in der Person sehen, aber die Person selbst sich trotzdem für nicht so super fähig hält. Also man überschätzt sozusagen nicht so seine Fähigkeiten. Und das schon mal so als Hintergrund, wenn ihr das jetzt hört, wie Shrimati Radharani über sich denkt, dann wisst ihr, woher das zustande kommt. Sie sagte einmal zu ihren Freundinnen, ich habe mit meinen Scherzen Krishna immer wieder verletzt. Es ist lobenswert, dass er sich überhaupt noch mit mir treffen will. Der einzige Grund dafür ist eure Barmherzigkeit, liebe Freundinnen. Er mag euch, da ihr ihn so sehr liebt, und wenn er hört, dass ich mit euch befreundet bin und ihr ihn bettelt, dann willigt er ein, etwas Zeit mit mir zu verbringen. Und Vishwana Chakravarti Thakur kommentiert, dass Radha, der Name, der kann heißen, jemand, der Apparat begeht. Und Shrimati Radharani ist eben der Überzeugung, so demütig ist sie, dass ihr Name Radha Übeltäter heißt. Ein anderes Beispiel, was Rupa Goswami gibt über ihre Demut, das finde ich besonders sehr inspirierend. Es gibt ja so Waldbewohner in Vrindavan. Ich glaube, die heißen Polinder, ne? Ich glaube. Und so ein Polinder-Volk. Und na, die anderen British Basis, die halten sich so ein bisschen fern von denen. Also da ist so eine Art, ja, wir sind ein Stück besser als ihr, so ein Konzept dahinter. Und Radharani weiß, dass ihre Verwandten das nicht mögen, wenn sie die irgendwie beachtet oder respektiert, aber sie macht es trotzdem. Und Rupa Goswami gibt das Beispiel, dass als einmal so eine Pulinda-Frau kam, ist Radharani eben aufgestanden, um ihr halt, um sie willkommen zu heißen, um Respekt zu zeigen. Und ihre Verwandten haben da einfach nur die Augenbrauen hochgezogen. Und ich fand das sehr berührend, weil das zeigt, dass Srimati Radharani nicht auf dieser äußeren Ebene des Körpers ist, wenn sie Seelen, anderen Seelen begegnet. Und sich davon auch nicht sozusagen, es wird auch geschrieben, dass sie auch respektvoll ist gegenüber den Verwandten, aber sich da nicht so beeinflussen lässt. Die zweite von den drei Eigenschaften, die ich noch näher beschreiben will, ist das Mitgefühl von Srimati Radharani. Ihr kennt bestimmt dieses Beispiel, dass sie schon anfing zu weinen, als sie einen Kalb gesehen hat, dessen Lippe gestochen wurde von einem Strohhalm. Also ihr könnt euch vorstellen, das war ja keine Riesenwunde, wo viel Blut rauskam. Ein Strohhalm, der kann ja maximal so einen kleinen Piekser, sag ich mal, erreichen. Und trotzdem war sie da so bewegt und fing an zu weinen vor Mitgefühl von diesem Kalb. Und Srila Prabhupada hat auch was über Radharanis Mitgefühl gesagt und gesagt, er fängt noch ein Stück weiter woanders an, wenn Krishna immer anziehend ist zu allen oder für alle und Radharani ist anziehend für Krishna, dann stellt euch mal vor, wer Srimati Radharani ist. Wir sollten sie demütig versuchen zu verstehen und ihr unsere Ehrbietung darbringen und sagen, Radharani, du bist Krishna so lieb, du bist die Tochter von König Vrishabhanu und du bist Krishnas Geliebte. Wir bringen dir unsere respektvollen Ehrbietungen dar. Radharani ist Krishna lieb und wenn wir Krishna durch die Barmherzigkeit von Radharani, wenn wir uns annähern an Krishna durch die Barmherzigkeit an Radharani, dann können wir Krishna leicht erlangen. Das hat auch einige von euch gesagt. Und jetzt kommt noch was jemand von euch gesagt hatte. Wenn Radharani einen Devoti empfiehlt, dann nimmt Krishna ihn sofort an. Egal wie dumm der Devoti mag sein, da sein mag. Das ist ja ermutigend. Und die dritte Eigenschaft, die mich berührt hatte beim Lesen, die ich sehr herausgesucht hatte, ist ihre Toleranz und Geduld. Und ich fand die Beispiele sehr schön, die Rupa Goswami angeführt hat, für Umstände, in denen Srimati Radharani tolerant bleibt. Also ich trage dir jetzt mal vor die Beispiele und ich sage euch aber jetzt schon mal, wie Radharani reagiert, weil dann könnt ihr euch das innerlich vorstellen. Also Rupa Goswami sagt, all diese Sachen sieht sie und bleibt still. Also sie plant sozusagen keine Rache oder geht da sozusagen tief rein und regt sich auf und das kann doch nicht sein, immer ich und die schon wieder, das gibt's doch nicht. Sondern sie ist einfach still geblieben und gefasst. Also das Erste, was passiert, ist, dass wer von euch kennt Chandravali? Also Chandravali ist eine Cousine von Srimati Radharani und die ist aber, also die ist eine ewig befreite Seele und ja, eine reine Seele auch. Allerdings hat die den Dienst in Vrindavan, sag ich mal, Radha und Krishnas Austausch interessanter zu machen durch Eifersucht. Das heißt, sie und Radharani sind Konkurrentinnen, transzendentale Konkurrentinnen. Also das kann man nicht mit der Welt hier vergleichen. Und die hat Freundinnen, die manchmal verschiedenste Fiesheiten gegen Radharani unternehmen. Und eine dieser, also sag ich mal, ihre Chefmanagerin, kann ich es mal nennen, also ist Padma. Und Padma geht zum Beispiel häufig zu Radharanis Mann Abhimanyu und stachelt ihn an und sagt ihm, dass sie sich mit Krishna trifft und dass sie untreu ist und so weiter. Und dann, daraufhin muss Radharani natürlich dann erdulden, dass Abhimanyu sie ausschimpft oder wütend auf sie wird. Noch krasser finde ich eigentlich fast, ist alles eigentlich die gleiche Kategorie. Die Schwester von Abhimanyu, also Radharanis Schwägerin, Kutila, hat einem Affen beigebracht, Radharanis Schmuck zu stehlen und ihn dann zu sich zu bringen. Und der Affe hat sozusagen eine Kette gestohlen einmal, die Krishna ihr geschenkt hat. Und er wusste, ich kriege Süßigkeiten von Kutila. Und Radharani ist still geblieben. Und dann noch eine weitere Freundin von Chandravali hat ihrer Ziege befohlen, die Knospen und Blütenblätter einer bestimmten Jasminpflanze zu essen, die Radharani für Krishna angepflanzt hat. Also das sind eigentlich direkte Gemeinheiten. Ne? Also das ist wirklich bewusste Gemeinheiten gegen sie. Und sie war so tolerant, dass sie das einfach still ertragen hat. Ich finde das sehr inspirierend, weil das zeigt einfach, wie fixiert sie auf Krishna ist, dass sie sich nicht ablenken lässt durch solche, also sie lässt sich nicht von ihrem Dienst zu Krishna ablenken durch solche Gemeinheiten. Und ich denke mal, dass jemand so direkt gemein zu einem auch als Devotee ist, ist hoffentlich nicht so, kommt nicht so häufig vor. Wir ärgern uns viel mehr über so Sachen, die einfach passieren, wie zum Beispiel, dass man im Stau steht oder also wo keine direkte Absicht dahinter ist, dass jemand einem was Böswilliges antun will. Und trotzdem kann das einen aus der Fassung bringen und einen so sehr wegbringen, dann die Reaktion, die man hat, dass man dann ausrastet oder sich aufregt oder dann nach Hause geht und nur noch darüber reden kann mit dem Partner oder mit den Leuten, mit denen man zusammen wohnt. Und das bringt einen so sehr weg von Krishna. Und ich dachte, das ist sowas, eine sehr inspirierende Eigenschaft von Srimati Radharani, ihre Toleranz. Ihr könnt euch ja mal fragen, also in der Psychologie nennt man das Frustrationstoleranz. Könnte ich mal fragen, wie hoch ist meine Frustrationstoleranz? Wie viel braucht es, um mich von Krishna wegzubringen und mich von so der inneren, mit meinem inneren Fokus und Gelassenheit auf wegzubringen? Ist es viel oder ist es nur ein Windhauch? Ich komme jetzt zum Ende von dem ersten Teil des Vortrags. Ich habe jetzt so die Eigenschaften von Srimati Radharani kurz angerissen. Ich habe so das Gefühl, ich habe gar nicht viel gesagt. Aber ich sehe die Uhr und hat weiter getickt. Und ich habe jetzt, hatte ja schon erzählt, dass ich noch als zweiten Teil etwas mitgebracht habe, nicht über sie, sondern wo sie selbst über sich spricht. Also wo sie sozusagen selbst ihr Herz offenbart. Und das ist nicht so einfach, weil Radharani ist auch schüchtern und sie ist eigentlich niemand, der sich jetzt hinstellt und einfach so erzählt, was in ihrem Herzen ist. Selbst Krishna nicht, sage ich mal, so häufig. Und deshalb hat Krishna eine List angewandt, um den Nektar von Srimati Radharanis Herz sehen zu können. Und er hat so eine Art Treue-Test mit ihr gemacht, könnte man sagen. Also er wollte testen, wie sie reagiert, wenn er sich beschimpft, ob sie sich darauf einlässt, ob sie vielleicht sagt, ja, der Krishna, der Halunke. Also ob sie sozusagen, wenn er nicht vor ihr steht, andere Gedanken über ihn hat, als wenn er in ihrer Gemeinschaft ist. Ihr kennt das vielleicht auch. Es gibt so Leute, wenn man mit denen zusammen ist, dann ist alles gut, aber man weiß, dass die hinterm Rücken dann verschiedenste Sachen sagen. Nicht, dass Krishna das gedacht hat über Radharani, aber er wollte es einfach mal wissen, was sagt sie eigentlich für mich, wenn ich nicht da bin. Und hat als Überleitung noch einen Nektarvers, den sage ich jetzt trotzdem, auch wenn ich jetzt schon fast drin gesteckt hatte in der Geschichte. Also Narada Muni sagt in Priyad Bhagavatamrita zu Gop Kumar. Also er spricht über Vrindavan und auch Radharani. Gop Kumar ist noch nicht dort und er sagt dann so über Radharani, wenn du jemals die göttliche Divine Goddess, also die göttliche oder die Göttin Radhika triffst, in dem Moment wirst du Prema in Person sehen, also Liebe in Person. Und wenn sie über Prema spricht, nur dann kannst du wirklich die Wahrheit über Prema erfahren und Prema verstehen. Und das ist sozusagen das, was wir jetzt machen, indirekt durch die Barmherzigkeit von Vishnu, Chakravarti Thakur und Krishna, die sozusagen diesen Nektar über Prema aus Radharanis Herz gelockt haben. Es fängt damit an, dass Radharani mit ihren Freundinnen bei sich zu Hause ist in Varshana. Und die sitzen in so einem Hof. Können das vorstellen, im Vrindavan ist es warm, da kann man draußen sitzen, der Hof blüht voller Blumen, da sind Bäume und in diesem Hof, da ist ein Mauer ringsherum, da kann man nicht einfach so reingehen, also das ist kein öffentlicher Platz, sondern das ist schon wie so ein Garten oder Hof, der Teil ihres Grundstücks ist. Und es kommt aber dann ein Gast am Tor vorbei und die Gopis lassen sie rein, weil es ist ein junges Mädchen. Haben sie sich gedacht, kann ja nichts Gefährliches bei sein, ein junges Mädchen hier reinzulassen. Und die guckt so nett. Und dieses Mädchen hat eben gebeten um Einlass, ist hereingekommen und war aber ganz, ganz schüchtern. Dieses Mädchen hatte, ich verrate euch etwas ganz Wichtiges, eine blaue Haut. Guck mal, die meisten von euch lächeln, das heißt, ich hoffe, ihr wisst, was das zu sagen hat, dass dieses Mädchen eine blaue Haut hat. Wenn nicht, dann müsst ihr noch eine Weile zuhören. Sie war bezaubernd schön und hat so ihren Kopf bedeckt mit einem roten Schleier und immer ganz schüchtern auf den Boden geschaut. Ihre Bewegungen flossen wie Honig. Sie hatte Schmuck und himmlische Diamanten an sich. Alle Blumen im Garten, die Kletterpflanzen und auch die Bäume haben sich in die Richtung dieses Mädchens gedreht, um dieses Mädchen anzuschauen. So schön war das. Radharani hat zwei Papageien, das sind ihre Haustiere. Die heißen Sukshmadi und Shubha. Und die beiden, als sie diese neue blaufarbene Gopi gesehen haben, sind sie in Ohnmacht gefallen und von dem Ast so runtergefallen, dass sie sozusagen wie Fledermäuse dann an dem Ast hingen. Radharani hat diese Gopi gesehen und hat Lalitas Hand gefasst und hat gesagt: Lalita, schau mal, diese wunderschöne Gopi. Wer ist das? Sie sieht aus wie eine blühende Lotusblume, die blau ist. Und ihr ganzer Schmuck und ihre Kleidung ist nicht so schön wie sie selbst. Also ihr Körper ist schöner als ihr Schmuck. Lalita, diejenigen, die von euch ein bisschen was über Lalita wissen, die werden jetzt nicht überrascht sein. Lalita war ein bisschen skeptischer als Radharani. Radharani ist ein bisschen gutgläubiger als Lalita und Lalita ist ein bisschen skeptischer und beschützt sie dann manchmal vor also vor Menschen mit mehreren Motiven, sag ich mal. Und Lalita geht dann vor diese blaue Gopi und sagt: Wer bist du? Wo bist du hergekommen und was willst du hier? Mehr oder weniger, das Herz ein bisschen höfiger ausgedrückt. Also, was willst du hier? Hier steht im Englischen: For what purpose have you come here? Also, was ist dein Grund, hierher zu kommen? Und Krishna, ups, die blaue Gopi meine ich natürlich, hat jetzt sehr dramatisch sich verhalten. Und hier steht: Wenn der Acharya von Drama, Bharata Muni, da gewesen wäre, dann wäre er erstaunt von diesem Schauspiel, das diese Gopi jetzt dargelegt hat. Also der beste Lehrer von Drama oder Theater wäre überrascht. Als erstes hat die blaue Gopi einen tiefen Seufzer von sich gegeben. Und dann ganz so ein bisschen schüchtern und ängstlich gehandelt. Und auch dieser Acharya wäre auch sehr überrascht gewesen über Krishnas unübertroffene weiblichen Gesten. Radharani hat gesehen, dass diese Gopi irgendwas geplagt hat, dass sie einen Herzschmerz hat. Und hat gesagt: Ja, Mensch, du kannst mir völlig vertrauen, sag mir doch, was dich bewegt, was schmerzt dir so? Und Radharani versucht jetzt zu raten, was der Schmerz dieser Gopi sein könnte und sagt: Bist du enttäuscht worden von dem Geliebten oder bist du traurig, weil du von ihm getrennt bist? Oder ist dein Ehemann ein Dummkopf und du musst jetzt ein Leben lang mit ihm aushalten und bist weggerannt? Es geht noch einige Seiten weiter. Radharani kann es eine Zeit lang nicht aus dieser blauen Gopi herausbekommen, was los mit ihr ist. Sie seufzt einfach und schaut auf den Boden und quält sich dramatisch. Bis dann irgendwann Srimati Radharani die Idee hat, also das Einzige, was diese Gopi jetzt noch helfen kann, wenn sie nicht mit mir reden will, ist die Berührung von Krishna. Die hilft uns allen immer. Und da musste die blaue Gopi dann anfangen zu sprechen, weil sonst wär das Lila etwas kurzzeitig beendet worden. Also sagt die Gopi: Ich bin eine Göttin und lebe im Himmel. Ich bin zu dir gekommen, weil ich mich plagt etwas. In meinem Herzen ist eine große Plage. Und außer dir kann mir niemand helfen. Ich habe, man könnte es jetzt schon fast einen chronischen Herzschmerz nennen. Die Gopis, die bei Radharani mit saßen, haben sich ganz überrascht angeschaut. Eine Dame aus dem Himmel, die einen chronischen Herzschmerz hat. Das ist sehr ungewöhnlich, denn im Himmel, ihr kennt das vielleicht, da trinken die ja, die trinken so Nektar, da heißt der Nektar der Unsterblichkeit. Muss ganz gut schmecken und macht einen, das ist so ein Juckbrunnen, könnte man sagen, aus dem die immer wieder trinken, dann werden die nicht alt. Also sie trinkt den Nektar der Unsterblichkeit und hat chronischen Herzschmerz. Und die Gopi erklärt dann, ich war bei Parvati, also Parvati ist die Frau von Shiva, und die hat mich eingeladen zu einer Versammlung und da habe ich gehört, da habe ich über die Herrlichkeiten von dir gehört, Srimati Radharani. Und da wurde ich sehr neugierig und bin hierher nach Vrindavan gekommen und habe mich in Vamshivad niedergelassen. Vamshivad ist ein ganz bekannter Treffpunkt von Radha und Krishna, da steht ein großer Baum. Und naja, sie hat sich da sozusagen versteckt aufgehalten und Radha und Krishnas Spiele beobachtet, einfach gesehen, wie Radha und Krishna miteinander umgehen. Und hat gesagt, dass sie dann völlig überzeugt wurde von Srimati Radharani und ihrer Liebe. Sie sagt, also in den ganzen drei Welten gibt es niemanden, der auch nur ein Teilchen von deiner Prema, deiner Liebe hat. Also ich bin völlig überzeugt von dir, aber ich habe einen großen Zweifel, der diese Beobachtungen, die ich angestellt habe, in mir heraus hervorgerufen hat. Radharani ist völlig bei ihr und sagt, ja Mensch, was ist denn nun, was dich plagt? Sag es mir, kannst es mir erzählen? Und jetzt kommt die große Frage, der große Zweifel der blauen Gopi, der Halbgöttinnen. Wie kann es sein, dass du dein Herz an diesen Krishna gegeben hast? Wie kann es sein, dass du von all den tollen Männern, die es gibt, die zuverlässig sind, die liebevoll sind, dass du Krishna ausgesucht hast? Krishna ist ein kein vertrauenswertes Objekt für deine Zuneigung. Und deshalb hast du jetzt grenzenloses Leid in dein Leben geholt durch deine, naja, schlechte Wahl. Also klar, ja, Krishna sieht ganz gut aus. Der ist auch heldenhaft. Er ist auch bekannt und reich. Aber er hat einen Fehler, der all diese Herrlichkeiten komplett ruiniert. Und das ist im liebevollen Austausch, sind ihm die Gefühle von anderen komplett egal. Er ist launenhaft und untreu. Radharani war total schockiert, als sie das gehört hat. Und ihre Augen rissen sich auf. Sie wusste vor dem Moment gar nicht, was sie sagen sollte dazu. Lalita fand das ganz gut, was sie da gehört hat. Die Gopi spricht weiter. Also mein Herz ist gebrochen, als ich gesehen habe, wie Gopal in Vamshivad dir sowas vorgespielt hat. Der macht dir da was vor und ist ganz hingegeben und dient dir. Und dann ist er ganz plötzlich einfach zu einer anderen gegangen. Und du warst dann dort allein und musstest weinen. Oder im Rasa-Tanz ist er mit dir erst ein Stück weggegangen und ganz plötzlich standest du da allein im dunklen Wald und musstest wieder weinen, bis deine Freundinnen dich endlich gefunden haben und dir wieder Gesellschaft geleistet haben. Also dieser Zweifel über Krishna, der ist wie eine Lanze in meinem Herzen, den kriege ich einfach nicht raus selber. Und also die Gopi sagt sogar, ich habe Angst vor Krishna bekommen. Ich meine, wie kann es sein, dass du jemandem vertraust, der ohne Frömmigkeit ist und ohne jegliches Schamgefühl? Und wie kann man jemandem vertrauen, der schon als Kind eine Frau umgebracht hat? Also Putana meint er. Die Dämonen für jemanden, der das nicht kennt. Das ist wieder. Als kleiner Junge hat er ein Kalb ermordet. Das war auch ein Dämon, für die das nicht kennen. Und dann als Jugendlicher einen Bullen. Also, wie kann man ihn in jeglicher Hinsicht vertrauenswürdig finden? Wie bist du da überhaupt drauf gekommen? guckt alle schon ganz bedeppert. Jetzt sieht man, dass ihr demotiv von Krishna seid, das gefällt euch nicht. Aber das hat Krishna mit einem sozusagen mit gutem Grund, hat er sich selbst jetzt sozusagen so schlecht dargestellt, weil er wollte sehen, wie Radharani jetzt eben reagiert auf diese Anschuldigungen. Solche Anschuldigungen gab es wahrscheinlich noch nie so heftig von irgendjemand anderem, außer vielleicht von Kamsa oder Jatila. Hier steht sogar, Krishna hat schon auf den kühlenden Effekt und der unvergleichlichen Lieblichkeit von Radharanis Worte gewartet. Weil er jetzt wusste, jetzt kommt, jetzt mal sehen, was sie jetzt sagt, das wird bestimmt nektarhaft. Als erstes sagt Radharani etwas ganz anderes, weil sie so erstaunt ist über diesen Effekt von der Gopi auf sie. Und sie sagt, also irgendwie hast du die gleiche Kraft wie Krishna auf mich. Obwohl du ihn kritisierst, finde ich dich immer noch interessant. Ich werde dir deinen Zweifel, diese Lanze, die in deinem Herzen ist, diesen Zweifel über Krishna, ich werde diese Lanze aus deinem Herzen entfernen, aber du musst mir ein was versprechen. Also Radharani möchte jetzt ein Versprechen von der Gopi bekommen, weil sie ihn mittlerweile so angehaftet an diese Gopi geworden ist. Also sie kann sich nicht erklären, weil sie die Worte der Gopi nicht schön findet, aber der Effekt, die diese Gopi auf sie hat, ist, dass sie sie unglaublich anziehend und toll findet und liebenswürdig. Und deshalb sagt sie, also ich erzähle dir, ich beantworte deinen Zweifel, aber du musst mir versprechen, nie wieder in den Himmel zurückzugehen und für immer bei uns zu bleiben hier im Braj. Das war Radharanis Bedingung. Da hat natürlich die blaue Gopi, oder die, das ist keine blaue Gopi, die blaue Halbgöttin hat dann zugestimmt, gesagt, ja, kein Problem, ich bleibe gerne bei dir. Ich habe das schon gesagt, dass ich total überzeugt bin von deiner Liebe und ich habe eigentlich keine andere Zuflucht außer dir. Und jetzt erklärt Radharani, wie es dazu kam, dass es sich von all den in den Worten der Halbgöttin und tollen Männern, die es so liebt, Krishna ausgesucht hat. Die Antwort ist etwas lang. Ich fasse das dann nochmal zusammen, die Hauptpunkte. Der erste Punkt, den Radharani macht, ist, dass sie sagt, du musst verstehen, dass Prema, also transzendentale Liebe, komplett anders ist als weltliche Lust. Also bei den Halbgöttern ist da ja noch, sage ich mal, die leben ja ein anderes Leben. Die wissen zwar natürlich Krishna oder Vishnu oder Narayan oder ihrem Deity hingegeben, aber da ist trotzdem noch selbstliche Motive oder Lust mit dabei. Also das ist vermischt. Und um die Halbgöttin da erstmal aufzuklären, sagt gerade Rani, hier im Braj, hier sind ganz andere Gesetzmäßigkeiten als auf dem Himmel oder auf der Erde. Und da ist es so, dass alles, was wir machen, jede einzelne Handlung hier im Braj, zielt immer auf die Zufriedenheit des Gegenübers ab. Also auch wenn es manchmal so scheint, als würden wir uns gegenseitig verletzen, im tiefsten des Herzens ist immer das Ziel, entweder die kurzfristige oder langfristige Zufriedenheit des Geliebten. Und nicht wie sozusagen in der Welt die Befriedigung der eigenen Lust oder das eigene gute Gefühl, was man bekommt, wenn man mit jemandem zusammen ist. Srimati Radharani beschreibt die Kraft von Prema und sagt, das Leid dieser Welt, das zustande kommt durch Familienangelegenheiten, Politik, körperliche Schmerzen oder unerwiderte Liebe, diese Schwierigkeiten, die scheinen uns so groß wie der Berg Sumeru zu sein. Aber man kann sie überqueren durch die Kraft von Prema, also transzendentaler Liebe zu Krishna. So wie ein Löwe Elefanten essen kann, kann transzendentale Liebe alle Hindernisse auf dem Pfad entfernen und wird sogar von diesen Hindernissen genährt. Also wenn wir Krishna lieben und Krishna einen dienen wollen und einen Dienst abbringen wollen und dann ein Hindernis kommt, dann, wenn wir dann wirklich dranbleiben, dann zeigt das unsere Liebe noch ein Stück mehr, als wenn das Hindernis nicht da gewesen wäre, ne? Und das ist das, was Radharani damit meint. Also als erstes sozusagen dieser Unterschied zwischen Lust und transzendentaler Liebe. Und sie sagt, auf diese Weise ist unser Austausch Krishna und meiner, sagt sie, ist immer ein Abwechseln zwischen, dass wir getrennt voneinander sind, nicht zusammen sind und dann wieder zusammenkommen. Und es braucht diesen Austausch, damit wir beide uns, also damit die Freude von Krishna noch sozusagen gesteigert wird. Und obwohl es manchmal so scheint, als würde ich leiden in Trennung von ihm, ist es nicht wirklich so, weil das sozusagen sein Glück nährt und das macht mich glücklich. Denn dann gibt es einen zweiten Grund, warum sie sich Krishna ausgesucht hat, als das Objekt ihrer Zuneigung und das Objekt ihrer Zuflucht. Also der erste Grund war, dass man das nicht so einfach verstehen kann, ne, aus der materiellen Perspektive, dass man nicht so oberflächlich schauen kann, was gerade an Krishna machen, was für einen Austausch die haben und einfach sagen, oh, jetzt war der eine gemein oder der andere, weil das kann man nicht so beurteilen. Weil das nicht andere Gesetze sind, die da gelten, hat sie ja erklärt. Und das Zweite ist, hat ja gesagt, es gibt niemanden, selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, ich schaue mich mal nach jemand anderem um. Krishna, der ist wirklich langsam zu unverlässig, zu unzuverlässig. Sagt sie, dann würde ich trotzdem niemanden finden, weil niemand außer der sorgenlose Prinz von Braj ist so lässig, locker, ungezwungen und unbelastet. Also sie erklärt, dass alle anderen Männer, die es gibt, die sind entweder, wenn man mal ganz oben anfängt, Narayan oder Vishnu, und die sind selber beschäftigt mit ihrem Regieren und Gottsein. Die sind sich auch bewusst, dass sie Gott sind. Die haben Angelegenheiten, um die sie sich kümmern müssen. Auch die Halbgötter, bei denen ist es auch so. Oder dann, wenn man noch ganz weiter schaut, bei den Menschen, die sind noch abhängiger und noch getriebener. Was zählt sie auf? Die sind auf jeden Fall gebunden durch Karma, Zeit, Pflichten. Also die haben gar nicht die Zeit, eine gute Zuflucht zu sein wie Krishna, der keine Sorgen hat. Nanda Maharaj, sein Vater, kümmert sich um die Angelegenheiten des Königreichs und Krishna kann ohne Hindernisse meine Liebe erwidern. Das ist ihr zweiter Grund. Und sie sagt, und der dritte Grund, den sie jetzt erklärt, ist, dass diese Göttin Krishna völlig falsch verstanden hat. Ich erkläre dir jetzt mal, was Krishna wirklich in Krishna vorgeht, wenn er, was du als Unzuverlässigkeit betitelt hast, zu jemand anderem geht. Und er sagt, bei Krishna ist es eben so, der hat nun mal viele Devotis und die wollen ihm alle dienen. Und wenn er unterwegs ist, um sich mit mir zu treffen und dann von jemand anderem angesprochen wird auf dem Weg dahin, dann bricht es ihm das Herz, weil er weiß, er kann es nicht zu mir gehen, aber trotzdem geht er sozusagen mit dieser Gopi oder zu dieser Gopi, weil es ist einfach seine Pflicht und sein Bedürfnis, die sozusagen die Wünsche oder die Dienstwünsche der anderen Gopis oder seiner anderen Devotis zu erfüllen. Also er hat nicht wie Radharani nur ein Objekt seiner Zuneigung, sondern so viele. Und sie sagt, man darf auch da nicht die Reaktion der Gopis falsch verstehen, die vielleicht sich dann ärgern oder Krishna kritisieren und sagen, geh doch woanders hin, jetzt warst du jetzt schon bei jemand anderem, warum kommst du noch zu mir? Weil auch das, also auch diese Zeichen von vielleicht äußerlich gesehen Zorn sind dazu da, um Krishna zufriedenzustellen und die Vielfalt des Austausches zu vergrößern. Und sie sagt, es gibt verschiedene Arten der Liebe. Eine Art der Liebe ist, wenn man jemanden liebt für seinen eigenen Genuss, für seine eigene Freude. Ein Beispiel, das sie gibt, ist die Kupcha, die Wäscherfrauen in Mathura. Also sie hat Krishna geliebt, weil sie selber Krishna toll fand. Dann ist die zweite Art der Liebe, wenn man jemanden liebt, damit auf beiden Seiten Freude entsteht. Also um beidseitigen Austausch, um beidseitige Liebe. Beispiele dafür, die sie liebt, sind die Königin von Dwaraka. Und dann gibt es eine Art Liebe, wo alles, was man tut, nur für die Freude des anderen gedacht ist. Und das ist die Art Liebe, die die Gopis und Braj haben. Und das ist ziemlich einzigartig in allen, sag ich mal, Sphären. Das ist das Besondere an Vrindavan und auch das Besondere an Braj Bhakti. Ein bisschen ab. Wer das mal lesen möchte, das ist sehr, sehr schön. Das ist das Prema Samputa von Vishwanath Chakravarti Thakur. Aber ich merke, dass die Zeit schon ziemlich vorangeschritten ist. Also kürze ich jetzt ein Stück. Sie gesagt, dann ganz zum Schluss noch, geht sie noch auf den letzten Kritikpunkt der Göttin ein, nämlich, dass Krishna in seiner Kindheit und in seiner Jugend so viele Dämonen umgebracht hat. Und sie sagt, nein, das war eigentlich Vishnu, vielleicht diejenigen, die das schon mal gehört haben, in Krishna gibt es ja das Vasudeva Krishna und den Vrindavan Krishna. Wer das noch nie gehört hat, können wir später mal erklären. Und der Vasudeva Krishna ist derjenige, der sich um das Beseitigen der Gegner und Angreifer kümmert, und der Vrindavan Krishna hat damit nichts zu tun, war dann ihre Antwort. Und die Devi, die halt ist ganz zufrieden mit allem, findet Radharanis Gründe gut dargelegt und sagt, das Einzige, was ich nicht so richtig jetzt dir abnehmen kann, ist deine Begründung von Krishnas Gedanken. Also ich kenne ja nur sein Äußeres, ich habe jetzt beobachtet, wie er sich immer verhält, und ich kann dir einfach nicht glauben, dass er wirklich nur zur Freude von den anderen handelt und nicht zu seiner eigenen Freude. Und sagt, und woher willst du überhaupt wissen, was in Krishna vorgeht? Radharani lehnt sich nach vorn und flüstert zu der Gopi: In der Welt der Menschen gibt es diesen Spruch, sie sind eins. Und das ist eine Metapher. Aber Krishna und ich sind wirklich eine Seele. Es gibt keine, also die Möglichkeit der Trennung zwischen uns gibt es nicht. Und deshalb wissen wir immer, was in dem anderen vorgeht. Glaube mir, Devi, wir sind eine Seele, deren Lebenskraft auf zwei Körper aufgeteilt ist. Seiner und meiner. Die Devi war erstmal zufrieden damit, fand das war sehr, sehr eine ekstatische Begründung. Aber so wie man nie genug haben kann von Liebe, hat auch Krishna nie genug. Und will immer noch mehr, und deswegen setzt er jetzt noch eins drauf und sagt, okay, das hast du gut dargelegt, das war gut begründet. Das ist eine Theorie, ja, aber ich würde das jetzt gerne mal bewiesen sehen. Also er ist ein knallharter Wissenschaftler in dem Sinne, er hat die Theorie gehört, aber er will jetzt das Experiment ausführen und die knallharten Fakten sehen, dass Radha und Krishna wirklich eine Seele sind. Und da fragt er, wenn du wirklich eine Seele bist mit Krishna, wenn du weißt, was immer in ihm vorgeht, dann müsstest du ja auch immer wissen, wo er sich gerade aufhält. Wo ist Krishna denn gerade? Ist er weit weg oder ist er hier in der Nähe? Ist er gerade bei den Kühen oder ist er zu Hause? Ich will, dass du Krishna jetzt durch die Kraft deiner Gedanken hierher bringst. Radharani schluckt. Aber sie ist überzeugt von ihrer Theorie und sagt, okay, wenn du das wirklich jetzt noch bewiesen sehen musst, dann beweise ich es dir eben noch. Sie setzt sich im Schneidersitz hin, also die typische Yogi-Pose. Rücken gerade, Kopf gerade, schließt ihre Augen und fängt an, verschiedene Mantras zu chanten. Erst betet sie zum Sonnengott, dass er sie segnet, Sonnengottes Radharani Devi. Dass er sie segnet, dass Krishna erscheinen möge und sie jetzt nicht peinlich dasteht vor der Göttin, vor der Halbgöttin. Und dann verständet sie eben Mantras, damit Krishna erscheint. Fängt an zu schwitzen, so konzentriert ist sie. Und Krishna ist total bewegt von ihrer, von dieser Darstellung ihrer Liebe und ihrer Überzeugung von der Verbundenheit von Radha und Krishna, was für ein Vertrauen sie darin hat, dass sie verbunden sind. Sie wird immer konzentrierter, ihr ganzer Körper fängt schon an zu zittern, so fokussiert ist. Krishna wird immer berührter von diesem unschuldigen Schau der Zuneigung und kann sich dann nicht mehr beherrschen. Er steht auf und nimmt seine Kleidung ab, macht ein paar Zeichen mit, also eigentlich steht ihm ja, ich habe jetzt so mit dem Finger gemacht am Mund, aber hier steht, dass er mit Augenbrauen verschiedenste Zeichen zu Lalita gemacht hat, weil sie hat natürlich gesehen, was passiert ist und sie denkt sich jetzt, was geht denn jetzt ab? Jetzt ist das plötzlich Krishna. Also durch seine Kraft können die das wirklich vorher nicht erkennen. Also, und sie merkt, okay, gut, er hat einen Plan und sagt nichts. Und Krishna geht zu Radharani und umarmt sie ganz vorsichtig und küsst sie. Und Radharani wird auf und freut sich, dass Krishna wirklich erschienen ist, dass er gekommen ist, dass es funktioniert hat. Und Lalita spielt dann mit, tut ganz entrüstet und sagt, ach, typisch wieder, du, dieser Lebemann, was machst du jetzt eigentlich hier? Wie kann es sein, dass du ganz mysteriös jetzt hier einfach erschienen bist? Die Tür ist zu, hier dürfen keine Männer einfach so rein. Das ist striktes Männerverbot. Selbst der Windgott wartet draußen und bittet um Erlaubnis, hier zu wehen. Du kommst hier einfach so frech rein. Du bist wirklich der Anführer aller frechen Kreaturen. Eigentlich wird Radharani beschützt von Freundinnen wie mir. Aber irgendwie hast du es geschafft, hier ganz dreist reinzukommen. Und das sagt sie, aber in ihrem Blick ist die Botschaft, die sie Krishna sendet, eher eine, die sagt, hast du ein ganz schönes Glück gehabt heute, dass hier gerade niemand da ist und du einfach hier bist, weil eigentlich kann Krishna wirklich nicht ohne weiteres bei Radharani zu Besuch kommen, weil er ja immer ihre Familie da ist. Krishna tut so, als wäre er überrascht und sagt, was schuldigst du mich hier an? Ich habe ganz unschuldig mit meinen Kühen gespielt und plötzlich finde ich mich hier wieder. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Da bin ich doch jetzt nicht schuld. Radharani wundert sich plötzlich, wo die Devi hin ist, weil die ja nicht mehr da ist. Fragt, wo die Devi hingegangen ist. Und Lalita sagt, die ist reingegangen. Lass uns doch mal nach ihr schauen. Also gehen alle hinein und suchen die Devi. Dreimal dürft ihr raten, sie finden sie natürlich nicht. Und dann sagt Lalita, komisch, sucht ihr mal noch ein bisschen weiter. Wir suchen noch mal draußen. Und dann gehen alle Freundinnen raus und Radha Krishna können verschiedene Spiele im Palast genießen. Das war, damit sind wir am Ende von dem Lila. Ich habe so das Gefühl, es hätte noch so viel mehr gesagt werden können dazu. Ich hoffe, es kam nicht nur die Kritik der Halbgöttinnen gut rüber, sondern auch die Antwort von Srimati Radharani und das feste Vertrauen, was sie hat und diese unterschiedlichen Gesetze, die sie erklärt hat, die in Vrindavan sozusagen vorherrschen und dass dort eben auch dass dort auch, wenn es manchmal so aussieht, oder dass manchmal bewusst sogar die Devotis so tun, als wollten sie etwas machen für ihren eigenen Genuss, aber im Herzen machen sie es, damit jemand anders sich erfreut. Also zum Beispiel, wenn Krishnas Freunde merken, der Krishna hat lange nichts gegessen, sagen sie zu ihm, Krishna, wir haben Hunger, lass uns mal was essen. Aber ihre Absicht ist, damit Krishna mal was isst. Und genauso ist es eben auch mit Krishna und den Gopis. Das, was sozusagen äußerlich die Halbgöttin beobachtet hat, kann sie nicht einfach so verallgemeinern, weil sie weiß nicht, mit welcher Intention das passiert ist oder gesagt oder getan wurde. Habt ihr Fragen dazu?
Du hattest erzählt, dass Radharani so demütig ist und deswegen ihre Besonderheit nicht so schätzt oder wahrnimmt. Und ich frage mich dann, wenn Krishna vielleicht auch so eine Eigenschaft hat, dieser Demut, dass vielleicht auch er Selbstzweifel über sich selbst hat. Und deswegen auch ein anderer Grund, sie zu fragen, weil er vielleicht dachte, oh ja, ich habe die getötet und dieses gemacht und bin mir nicht so treu und hat da vielleicht auch Selbstzweifel. Ein anderes, dass es vielleicht auch ein Grund gewesen sein könnte, das nicht um sie zu testen.
Das ist, also in der Tat hat Krishna einen riesen Selbstzweifel und Krishnas größter Selbstzweifel ist, dass er nie auf die gleiche Weise sich seinen Devotis geben kann, wie die Devotis sich ihm geben. Sagt er in diesem berühmten Vers Naparaiham. Also die Devotis, die geben sich Krishna und die geben sich komplett Krishna. Aber das kann Krishna nie machen, weil er immer viele Devotis hat, die er zu versorgen hat. Und deswegen ist er sozusagen immer aufgeteilt. Und das ist für ihn sein größter Zweifel. Und sagt, das Einzige, was ich sagen kann, ist, ihr müsst euch freuen an der tollen Liebe, die ihr habt. Aber ich kann da leider nichts ändern. Ja. Habt ihr sonst noch Fragen, Gedanken? Sonst würde ich übergehen zu dem letzten Bhajan. Haben wir noch kurz Zeit? Also ihr findet jetzt zwei Sachen auf diesem Zettel. Das erste ist ein Gebet von Raghunath Das Goswami. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwo habe ich von jemandem gelesen, also entweder Natraya oder Iskon Guru, ich weiß es nicht mehr, dass dieser Vers die Essenz der Gaudiya Vaishnavas ausdrückt. So die Essenz, das essentielle Gebet der Gaudiya Vaishnavas ist dieser Vers. Und der passt sehr zu Radhasthana. Und da dachte ich, dass wir zuerst diesen Vers zusammen chanten können und dann dieses Lied singen. Bei dem Lied, bitte denkt nicht, dass dieses Lied zu hoch für euch ist. Singt einfach mit, auch wenn ihr das nicht fühlen könnt, wenn ihr nicht dieses Gefühl im Herzen habt, oh Radharani, wo bist du? Wenn ihr merkt, eigentlich bin ich so sehr in Maya, mir ist es egal, wo Radharani ist. Das ist ein schlimmer Gedanke, aber leider ist es manchmal so. Dann singt trotzdem einfach mit, weil es geht ja darum, dass wir einfach Gemeinschaft haben mit dieser Stimmung. Und selbst wenn nachdem ihr das gesungen habt, da werdet ihr sehen, dass ihr vielleicht nicht das so in dem Sinne spürt, wie das vielleicht Srila Gaurakishore Das Babaji gespürt hat beim Singen. Aber vielleicht ist durch die Gemeinschaft aller Devotees hier ein kleiner Funken in euer Herz gesprungen und dann ist schon der Erfolg sozusagen da gewesen. Ich dachte, bei dem Vers machen wir es so, wie wir bei den Bhagavatam-Versen chanten, dass ich das Sanskrit einmal chante und ihr das dann nachchantet und dass wir dann das Deutsche chanten und dann könnt ihr auf Radharani schauen hier auf dem Bild und sozusagen das mitfühlen, während ihr das chantet. Tavaivasmi, Tavaivasmi.
Tavaivasmi, Tavaivasmi.
Tavaivasmi, Tavaivasmi.
Tavaivasmi, Tavaivasmi.
Ich bin dein, ich bin dein.
Ich bin dein, ich bin dein.
Na jivami tvaya vina.
Na jivami tvaya vina.
Na jivami tvaya vina.
Na jivami tvaya vina.
Ohne dich kann ich nicht leben.
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 Iti vijnana devi tvam.
Iti vijnana devi tvam.
Iti vijnana devi tvam.
Iti vijnana devi tvam.
Nayamam charanantikam.
Nayamam charanantikam.
Nayamam charanantikam.
Nayamam charanantikam.
O Göttin, das wissend bringt. Bringe mich bitte zu deinen Lotusfüßen. O Göttin, das wissend, bringe mich bitte zu deinen Lotusfüßen.
O Göttin, das wissend, bringe mich bitte zu deinen Lotusfüßen.
Time for love, yeah.
gleich in dieser Stimmung. Es geht jetzt ziemlich ekstatisch weiter mit Pushpandali.